Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Bei uns trifft Marketing Automation auf Kundenerlebnis. Und heute sprechen wir über das Thema Influencer Marketing und insbesondere darüber, wie wir Influencer für die Lead-Generierung nutzen können. Dafür habe ich den Philipp mitgebracht. Hi Philipp.
Hallo Tarek, danke für die Einladung.
Ja, es freut mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Du bist unser Influencer-Marketing-Experte bei Adesso. Ich bin mir sicher, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich noch nicht. Stell dich doch bitte gerne einmal kurz vor.
Sehr gerne. Also mein Name ist Philipp Martin. Ich bin Geschäftsführer von ReachBird. Wir sind ein 100% Tochterunternehmen von Adesso. Und bei uns dreht sich alles um professionelles Influencer-Marketing. Da sprechen wir ja dann auch gleich drüber. Ich wohne in München, bin dort auch gerne jederzeit in der Geschäftsstelle anzutreffen und freue mich auf den Austausch heute. Gleichzeitig leite ich auch noch das Kompetenzcenter bei Adesso für Social Media, weil Influencer Marketing und Social Media natürlich eng zusammenhängen. Das vielleicht noch als kleine Ergänzung. Und wie schon gesagt, freue ich mich auf den Austausch heute mit dir.
Ja, wir haben auch letztens eine Folge zum Thema Social Media Marketing auch aufgenommen mit dem Marcel. Dementsprechend hier dann das Follow-up dazu. Du bist heute in München, ich sitze in Dortmund. Heute machen wir mal eine Remote-Aufnahme. Lieber Philipp, jetzt haben wir normalerweise den Adesso-typischen Teil, dass ich sage, erklär mir mal unser heutiges Thema um Mitternacht auf einer Party. Jetzt kann ich mir allerdings auch vorstellen, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn ihr ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Adesso seid, vielleicht noch nicht von ReachBird gehört haben. Ich würde sagen, wir können den Teil heute mal so umformulieren, dass du einen Elevator-Pitch machst und uns mal ReachBird vorstellst. Passt das für dich?
Sehr gerne, kann ich genauso machen.
Dann bin ich sehr gespannt auf deinen Pitch.
Ich lege gerne mal los. Genau. Also ReachBird ist am Ende ein Unternehmen. Es geht um professionelles Influencer-Marketing. Das heißt, wir bringen YouTuber, Instagrammer, Twitch-Streamer und so weiter, also Influencer, mit Unternehmen für gemeinsame Werbekooperationen zusammen. Ja, das heißt, unsere Kunden sind die Unternehmen. Wir suchen für die Unternehmen die richtigen Influencer. Wir bauen die richtige Strategie für die Unternehmen und Konzeption. Wir setzen Influencer-Kampagnen für Unternehmen um und erstellen auch die entsprechenden Reportings. Und unsere Dienstleistungen sind am Ende, also wir sind eine Agentur, wir bieten Agenturdienstleistungen an, wie gerade beschrieben. Und auf der anderen Seite bieten wir auch Softwarelösungen im Bereich Influencer-Marketing an. Da geht es darum, wie finde ich überhaupt die richtigen Influencer? Wie analysiere ich die Influencer? Das ist so unser Portfolio, also Agenturdienstleistungen von der Strategie über die Abwicklung bis zum Reporting und Softwarelösungen im Bereich der Professionalisierung von Influencer-Marketing. Uns gibt es seit 2015 als Unternehmen, seit 2021 gehören wir zu Adesso. Wir sind ein Team von 34 Mitarbeitenden, sitzen in München, in Köln und in Berlin und neuerdings auch in Zürich und arbeiten für ganz unterschiedliche Kunden aus dem Adesso-Kosmos, aber auch darüber hinaus und bieten dann entsprechend spezialisiert auf Influencer-Marketing die richtigen Dienstleistungen an.
Jetzt geht's ja heute vor allem um das Thema Lead-Generierung mithilfe von Influencer-Marketing. Du hast jetzt gerade auch schon über eure Kundinnen und Kunden gesprochen. Das Ganze macht ihr natürlich nicht nur im B2C, sondern auch im B2B-Kontext.
Genau, richtig. Influencer-Marketing kommt zwar aus dem B2C-Bereich, also da hat man mal mit Instagram und YouTube angefangen und mit Bloggern so 2014, 2015. Aber mittlerweile gibt es ja auch Plattformen wie LinkedIn beispielsweise, die sehr B2B fokussiert sind und deswegen ist mittlerweile Influencer-Marketing nicht mehr nur ein B2C-Thema, wo man irgendwie Kosmetika oder Fast-Moving Consumer Goods bewirbt, sondern mittlerweile eben auch B2B-relevant, auch für Unternehmen, die entsprechende Business-Kontakte damit letzten Endes generieren möchten.
Was würdest du denn sagen, ist der Vorteil gegenüber anderer Marketing-Aktivitäten von Influencer-Marketing für die Lead-Generierung?
Ja, also generell ist es natürlich so, wie in anderen Marketing-Disziplinen auch, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Also auch Influencer-Marketing ist nicht the one and only, mit dem man alle Ziele alleine erreichen kann, sondern es ist natürlich immer so, dass sich Influencer-Marketing in eine gesamte Marketing-Strategie einfügen muss. Aber die Vorteile von Influencer-Marketing als Einzeldisziplin sind vor allem, dass ich erstens eine Zielgruppe erreiche, die ich sonst nur sehr schwer erreichen kann. Nämlich beispielsweise die Community der Influencer. Also ich kann ja sehr gut herausfiltern, also erstmal muss ich natürlich wissen, welche Communities, welche Zielgruppen ich erreichen möchte. Wenn ich das aber weiß, kann ich mittlerweile sehr, sehr genau analysieren, welcher Influencer welche Zielgruppen erreicht. Und entsprechend ist ein großer Vorteil, dass ich ganz klar Zielgruppen erreichen kann, die ich sonst nur sehr schwer mit meinen Botschaften erreiche. Zweitens einen Vertrauensvorschuss bekomme als Unternehmen, denn durch den Influencer habe ich natürlich die Möglichkeit, direkt vertrauensvoll in die Communities rein zu kommunizieren. Also der Influencer ist mein Vertrauensmittelsmann sozusagen. Das ist ein zweiter großer Vorteil. Der dritte große Vorteil von Influencer-Marketing ist, dass ich als Unternehmen oder als Agentur selbst nicht die Inhalte produzieren muss, sondern das macht der Influencer selbst. Das heißt, der Influencer produziert Videos, Bildmaterial, Texte, je nach Plattform selbst, weil natürlich auch der Influencer genau weiß, welcher Content letzten Endes in der entsprechenden Zielgruppe gut funktioniert. Und das sind so die generell wichtigsten Vorteile von Influencer-Marketing. Ein weiterer Vorteil ist ja noch, wir sprechen heute über Lead-Generierung, aber Influencer-Marketing kann unterschiedlichste Zielsetzungen des Marketings abdecken. Also von Branding und Awareness über Content-Produktion, also Content as a Service, bis hin zu eben auch Lead-Generierung oder direkten Sales auch letzten Endes natürlich.
Jetzt hast du gerade vor allem über das Thema Vertrauen gesprochen, damit so eine Kooperation mit Influencern natürlich auch vertrauensvoll wirkt und die Inhalte wirken, muss der Inhalt und muss die Kampagne auch authentisch sein sozusagen. Ich muss die richtigen Influencer für mein Unternehmen auswählen. Ich weiß aus vielen Gesprächen, die wir in der Vergangenheit hatten, dass man auch eher langfristige Kooperationen mit Influencern anstrebt, sozusagen nicht nur eine Einzelkampagne, sondern dann wirklich auch Markenbotschafter gegebenenfalls für die Marke zu finden.
Ja, absolut. Also es muss glaubwürdig sein und authentisch. Das ist absolut die Grundlage für gutes Influencer-Marketing. Also deswegen, ich sage auch immer, wenn du gutes Influencer-Marketing machen willst, dann brauchst du im ersten Schritt natürlich eine klare Strategie, eine klare Zielsetzung. Aber dann ist ganz entscheidend die Auswahl der Influencer, weil damit steht und fällt der Erfolg von einer Influencer-Marketing-Kampagne. Wenn die Influencer nicht zum Unternehmen passen, dann wird der Erfolg der Kampagne wahrscheinlich auch eher gering sein. Das heißt, hier ist es super wichtig, viel Zeit zu investieren, um zu gucken, wer passt wirklich zum Unternehmen, wer erreicht wirklich meine Zielgruppe. Und dann kann man sich überlegen, wie arbeite ich mit den Influencern zusammen? Ist es eher eine kurzfristige Kooperation oder eine langfristige? Und wenn wir bei Glaubwürdigkeit sind, ist natürlich langfristig besser, weil in dem Moment, wo ich langfristig eine Kooperation aufbaue, eine Partnerschaft aufbaue zwischen Influencer und Unternehmen, dann versteht auch die Community, dass es hier wirklich was Ernsthaftes ist. Dann können die Influencer sich auch besser in die Produkte und in die Dienstleistungen der Unternehmen hereinversetzen, können proaktiver und innovativer mitdenken im Rahmen der Kooperation und dadurch wird es natürlich auch besser. Deswegen empfehlen wir das auf jeden Fall, langfristig mit Influencern zu arbeiten, weil dann einfach die Glaubwürdigkeit am Maximum ist.
Wenn ich mir jetzt auch mal den Kaufzyklus beispielsweise überlege, während im B2C, wenn ein neues Produkt beworben wird, was relativ günstig vielleicht auch im Preis ist oder auch im höherpreisigen Segment liegt, das aber auch ein impulsiver Kauf sein kann sozusagen, da kann ich mir dann eher eine kurzfristige Kooperation vorstellen, während im B2B natürlich die Entscheidungsprozesse häufig viel länger sind und man mehrere Touchpoints auch in der Customer Journey braucht und auch wahrscheinlich mehrere Botschaften, um dieses Vertrauen aufzubauen.
Ja, da würde ich dir nicht zu 100% zustimmen. Ich verstehe den Gedankengang. Ich würde aber sagen, dass sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich teilweise es Szenarien gibt, wo kurzfristige Kooperationen mehr Sinn machen oder auch langfristige. Ich gebe dir mal Beispiele. Also B2C, kurzfristige Kooperation. Du hast schon angesprochen, zum Beispiel eine Marke bringt ein neues Kosmetikprodukt raus. Ja, das ist ab morgen bei DM verfügbar. Und natürlich macht es dann Sinn, das jetzt heute punktuell zu bewerben mit möglichst vielen Influencern, möglichst viel Reichweite drauf zu bekommen, um dann im nächsten Schritt auch den Abverkauf zu fördern, die Bekanntheit zu steigern. Genauso macht B2C auch langfristig oft Sinn. Zum Beispiel bleiben wir bei Kosmetik. Ich bin ein Unternehmen, das zum Beispiel Naturkosmetik herstellt und ich möchte, ich bin vielleicht noch in einer frühen Phase als Unternehmen, ich möchte viel Community-Feedback haben, ich möchte möglichst langfristig auch aufzeigen, dass die Kosmetika wirklich gut wirkt beispielsweise. Also arbeite ich langfristig und mache einen langfristigen Prozess mit den Influencern, wo die A, die Produkte selbst testen, in ihren Communities Feedback geben, das Feedback der Communities einsammeln, vielleicht auch gemeinsame Produkte entwickelt werden. Das ist dann so diese nachhaltige, langfristige Möglichkeit. Und im B2B-Bereich ist es so, was kann auch kurzfristig funktionieren? Zum Beispiel die Bewerbung einer Messe. Also wenn wir jetzt nehmen den Adesso Digital Day, der stattfindet in Düsseldorf einmal im Jahr, macht es natürlich Sinn, auch kurzfristig zu sagen, hey, welche Influencer erreichen meine Zielgruppe? Und dann zu sagen, hey, im B2B-Bereich, mach doch einfach mal aufmerksam auf den Digital Day, dass man sich da bewerben kann, dass man da vorbeikommen kann. Wenn man sich für Technologie interessiert, für Digitalisierung interessiert, dann macht es auch kurzfristig Sinn, ist auch glaubwürdig und kann auch gut gestaltet werden. Aber natürlich hast du recht, der Funnel im B2B-Bereich ist natürlich viel langfristiger, wenn es um Abverkauf auch geht. Und da kann man natürlich viele Botschaften im Rahmen einer langfristigen Kooperation viel besser auf den Punkt bringen, beziehungsweise die Entscheidungsträger auch wirklich immer mit einer hohen Frequenz immer wieder abholen, damit die auch irgendwann das eigene Unternehmen kennen und entsprechend auch die Dienstleistungen kennen oder die Qualität kennen oder Vertrauen haben. Das ist dann natürlich langfristig besser. Es gibt aber auch Möglichkeiten für kurzfristige Bewerbungen, wie beispielsweise ein Event oder Ähnliches.
Ja, das war ein wirklich sehr spannender Einblick. Danke dir dafür. Jetzt sagen wir mal, ich als Unternehmen plane eine Lead-Generierungskampagne. Wir haben jetzt gerade auch viel über Vertrauen gesprochen, die richtigen Influencer zu finden. Wie finde ich denn die richtigen Influencer? Was sind so typische Kriterien, die ich bei der Auswahl berücksichtigen sollte?
Ja, also ich würde da unterscheiden zwischen qualitativen und quantitativen Kriterien. Fangen wir mal mit den Quantitativen an. Ich muss natürlich bei den Influencerinnen und Influencern darauf achten, dass, wir haben schon über die Zielgruppe gesprochen, dass ich die analysiere. Ja, welche Zielgruppe erreicht der Influencer denn? Wie viel Reichweite wird denn generiert? Also wie viel Follower hat der Influencer? Wie viel Interaktion hat der Influencer? Hat der ein positives Wachstum in seinem Kanal? Also kriegt er jeden Monat, gewinnt der neue Follower oder verliert der eher Follower? Ja, wie ist denn da die Situation? Also das heißt, ich gucke mir ganz viele Kennzahlen an, die mir eine Bewertung quantitativ des Influencers zulassen. Und also zum Beispiel eben Reichweite, Interaktionen, also so Likes, Kommentare, Wachstum etc. Und qualitativ ist dann, da ich mir den Influencer auch anschaue und schaue, arbeitet er zum Beispiel für die Konkurrenz, beschäftigt er sich wirklich richtig mit meinem Thema, also ist das, was er in seinen Videos sagt, auch werthaltig, ist es korrekt, etc. Also da ich auch auf die Qualität schaue, auch auf die Werte. Passt der Influencer zu den Werten meines Unternehmens oder spricht er über Themen, die mir als Unternehmen wichtig sind, dass der Influencer sich damit anders auseinandersetzt? Ja, also es muss ein Match geben, sodass man auch wirklich hier an eine langfristige Kooperation denken kann. Und deswegen quantitative und qualitative Kriterien als Grundlage für die Influencer-Auswahl.
Ja, du hast jetzt sehr viel über die Zielgruppe gesprochen. Wenn ich da jetzt an das Thema Marketing Automation denke, haben wir beispielsweise in einem CRM-System oder in einem Commerce-System auch in unserer Marketing Automation Daten über unsere Kundinnen und Kunden. Vergangene, also bereits bestehende Kundschaften, bereits bestehende Kundinnen und Kunden, aber auch Leads, die wir eingesammelt haben über andere Maßnahmen, sei es Social Media, sei es Display, Advertising, irgendeine andere Kampagne beispielsweise. Die kann ich natürlich auswerten und habe Einblick in meine Zielgruppe. Wie kann ich denn diesen Einblick in die Zielgruppe des Influencers bekommen?
Ja, sehr gute Frage. Am Ende ist es so, dass natürlich die Social-Media-Plattformen hier die Grundlage, die Datengrundlage bilden. Das bedeutet, ich gehe über APIs oder über sonstige Schnittstellen, suche ich mir die Daten aus den Plattformen heraus. Es gibt mittlerweile Softwarelösungen. Wir bei Reachbird haben mit R-Tech ja auch eine eigene Lösung dafür. Es gibt auch andere Anbieter, die letzten Endes die Daten aggregieren, die Social-Media-Plattformen zur Verfügung stellen. Und die kann ich mir dann einfach angucken und als Grundlage nehmen. Also wir bei Artech zum Beispiel, also bei Reachbird, bei unserer eigenen Lösung, da ist es so, du kannst filtern, die Influencer. Wir haben eine Datenbank mit mehr als 40.000 registrierten Influencerinnen und Influencern und eine Datenbank mit mehr als 6 Millionen Profilen, die nicht bei uns registriert sind, aber die wir analysieren. Und darüber kannst du dann halt suchen. Du kannst nach Kriterien suchen, zum Beispiel. Ich möchte Influencer haben, die aus Deutschland kommen, die eine Zielgruppe erreichen, irgendwie männlich oder weiblich, zwischen 18 und 25 Jahren, die sich inhaltlich rund um das Thema Finanzen oder Sport kümmern. Ja, das kann ich alles filtern und dann finde ich schon die richtigen Profile, die grundsätzlich mal passen könnten und mit denen ich mich dann eben intensiver auseinandersetze.
Ja, ähnlich wie Marketing Automation kann mir also auch im Influencer Marketing das geeignete Tool mich dabei unterstützen und mir Arbeit abnehmen sozusagen bei der Auswahl von Influencern.
Absolut. Und das Coole ist ja auch, nur noch eine Anmerkung dazu, Tarek, eigentlich, je besser mein CRM ist, desto besser kann ich auch die Influencer-Auswahl treffen. Denn wenn ich meine Kundinnen und Kunden kenne, dann kann ich natürlich auch, je mehr Infos ich über die habe, desto besser kann ich dann natürlich auch filtern, welche Influencerinnen und Influencer denn genau meine Zielgruppe erreichen. Dann muss ich nicht nur irgendwie mit Personas arbeiten, die ich mir ausgedacht habe, sondern dann kann ich die Daten aus dem CRM auch als Grundlage nehmen, wenn ich dort einfach sehe, hey, meine Kunden sind alle zwischen 25 und 30 und weiblich, dann weiß ich auch, dass so meine Influencer-Persona natürlich die Zielgruppe erreichen muss.
Ja, alles auf Basis von Daten und nicht auf Basis von Annahmen.
Ja.
Das ist ja vor allem das Schöne an sämtlichen Online-Marketing-Disziplinen oder digitalen Disziplinen allgemein, dass es trackbar ist.
Absolut.
Da haben wir auch hier schon im Podcast häufiger drüber gesprochen. Alles klar, Philipp, nehmen wir an, ich habe meine CRM-Daten, meine Unternehmensdaten analysiert, habe jetzt eine Softwarelösung wie Artech zur Verfügung, wo ich jetzt den passenden Influencer oder die passende Influencerin finden kann. Wie geht's denn da weiter? Wie würdest du eine effektive Strategie beschreiben, die vor allem im Influencer-Marketing auf Lead-Generierung abzielt?
Ja, also wenn wir von Lead-Generierung sprechen, dann ist der Funnel ist eigentlich immer sehr ähnlich, nämlich dass wir sagen, egal ob es jetzt B2B oder B2C ist, ich muss die, wie schon gesagt, die richtigen Influencerinnen und Influencer haben und die müssen dann natürlich auch die richtigen Botschaften mit den richtigen Call to Actions veröffentlichen. Und letzten Endes ist es so, dass wir hier eigentlich immer eine ähnliche Strategie fahren, nämlich dass man sagt, die Influencerin, der Influencer publiziert etwas auf dem jeweiligen Kanal. Bleiben wir mal im B2C-Bereich und spielen das an einem Beispiel durch, aber das Gleiche gilt dann auch für B2B. Wir hatten vorhin das Kosmetik-Beispiel. Jetzt will ich vielleicht Leads generieren, die sich rund um Naturkosmetik beispielsweise kümmern, ja, also oder die sich dafür interessieren und vielleicht meine Naturkosmetikprodukte irgendwann mal ausprobieren möchten. Da kann ich natürlich in den direkten Abverkauf gehen, aber ich kann auch in die Lead-Generierung gehen. Und Lead-Generierung wäre dann so, dass zum Beispiel die Influencerin, der Influencer auf Social Media über Naturkosmetik berichtet, im Zusammenhang mit meiner Marke. Und dann zum Beispiel sagt, hey, ich habe dir hier 5 Tipps, wie du dein Gesicht irgendwie mit natürlichen Haushaltsmitteln irgendwie pflegen kannst, damit du für immer jung aussiehst beispielsweise. Noch nicht mal direkt auf die Produkte eingehen, sondern generell nur 5 Haushaltsmittel, die dir dabei helfen. Und wenn du die wissen willst, dann klick jetzt aus meiner Instagram-Story direkt auf den Link, den ich hier verlinkt habe. Und dann kannst du dort beispielsweise auf einer Landingpage von dem Naturkosmetikunternehmen, da kannst du dir ein Workbook runterladen gegen deine E-Mail-Adresse, wo ich dir auf 10 Seiten zusammengefasst habe, wie 5 Haushaltsmittel helfen, wie ich natürlich schön bin beispielsweise oder eine gute Haut habe. Das bedeutet, der User sieht die Story bei seinem Influencer, bei seiner Influencerin, wo ein Vertrauensverhältnis herrscht, sieht die Tipps, klickt auf den Link, downloadet gegen E-Mail-Adresse und vielleicht auch noch weitere Daten das Workbook oder das PDF und beschäftigt sich dann mit dem Thema. Dann habe ich natürlich die Person automatisch schon in meinem CRM drin mit all den Parametern, die eben angegeben werden müssen, wenn der Download erfolgen soll. Und sowas funktioniert auch sehr gut, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Gerade so dieser größte Hebel ist immer, mit Mehrwert die Leute abzuholen. Beispielsweise, wir haben mal eine Kampagne gemacht mit der HDI-Versicherung. Da haben wir gesagt, wir wollen Leute generieren, die ein eigenes Kfz haben und möglicherweise eine Kfz-Versicherung abschließen wollen oder die wechseln wollen. Da gibt es ja immer so ein Enddatum irgendwie im November oder so, wo dann alle nochmal ihre Kfz-Versicherung überprüfen. Da haben wir gesagt, wie schaffen wir es jetzt, Leads zu generieren? Ganz einfach, wir machen eine Instagram-Kooperation mit Reise-Influencerinnen und Influencern, die mit dem Auto im Ausland reisen und die erklären dann, dass man im Ausland den europäischen Kfz-Schutzbrief dabei haben sollte oder Unfallbericht, ich habe jetzt vielleicht das falsche Wort gesagt, aber auf jeden Fall ein Dokument, das man benötigt im Ausland, wenn man einen Unfall hat, das ausgefüllt werden sollte, damit dann alles abgefragt wurde, was letzten und von der Polizei unterschrieben werden sollte, sodass man easy dann seinen Schaden melden kann bei seiner Versicherung. Und dann hatten wir eine Verlinkung drin und gesagt, wenn du diesen Unfallberichtsbogen, der standardisiert ist, der ist gar nicht auf eine Versicherung zugeschnitten, sondern generell gültig, wenn du den haben willst, dann lad ihn dir auf unserer Website runter. Da gab es eine Verlinkung vom Reiseinfluencer direkt auf die Landingpage der HDI. Dort musste ich meine Daten angeben und konnte mir dann diesen Unfallbericht herunterladen und hatte ihn dann immer parat, wenn ich dann im Ausland unterwegs bin. Und so habe ich direkt Leads generiert, die möglicherweise wahrscheinlich ein Auto haben, vielleicht viel reisen. Und so kann so eine Kampagne aussehen. Und dann im nächsten Schritt kommst natürlich, Tarek, du mit deinem Team zum Einsatz, die dann eben genau diese Kontakte auch bespielen müssen mit Marketing Automation.
Genau, so ein Lead muss ja auch immer weiter genurtured werden. Wir hatten uns in der Vergangenheit auch mal darüber ausgetauscht, Philipp, wie ich mithilfe. Ich habe ja, wenn ich von einem Social-Media-Kanal, von einer Kampagne auf meine Landingpage verlinke, habe ich ja einen direkten Link, ja, von welchem Influencer dieser Kontakt oder dieser User auf meiner Landingpage gelandet ist und der Lead generiert wurde und dann in meinem CRM gelandet, ja, ist. Diesen Link kann ich ja auch weiterhin nutzen, um dann beispielsweise im Lead Nurturing den Influencer oder die Influencerin als Testimonial mit Personalisierung beispielsweise auch auf meiner Website, aber auch immer wieder mit einfach dieses Gesicht und den Influencer weiterleben zu lassen, ja, in meinen Nurturing-Kampagnen, wenn es dann relevant für den Kontakt ist.
Absolut. Also zum Beispiel dann auch in einem Newsletter, ja, dass dann in einem Newsletter irgendwie ein regelmäßiges Update von einem Influencer, von einer Influencerin kommt, die oder der letzten Endes dann letzten Endes noch einmal Botschaften oder Tipps gibt rund um das Thema, für das sich die Userin, der User interessiert. Absolut.
Dann schaffe ich auch, dann halte ich auch dieses Vertrauen sozusagen, den ich anfangs durch den Influencer geschaffen habe. Ja. Sozusagen in meinen Lead-Nurturing-Kampagnen.
Absolut. Also das kann man sehr ganzheitlich betrachten. Die Influencerin, der Influencer spielt da eine große Rolle in A, Aufmerksamkeit generieren, aber so in jeder Phase so AI da irgendwie. Also von Aufmerksamkeit über dann wirklich mehr Interesse schaffen und kann dann entsprechend in anderen Kampagnen einfach im gesamten Funnel irgendwie verwendet werden.
Wie messe ich denn jetzt den Erfolg von einer Influencer-Marketing-Kampagne?
Um den Erfolg messen zu können, brauche ich natürlich im ersten Schritt die richtige Zielsetzung. Also das ist echt ganz wichtig. Gerade auch im Influencer-Marketing wird es leider noch nicht immer mitgedacht, dass ich im Vorfeld natürlich klare KPIs definieren muss. Was ist mir wichtig? Was ist meine Zielsetzung? Und die muss natürlich genauso klar sein wie bei jeder anderen Marketing-Kampagne. Und wenn ich da erstmal KPIs definiert habe, habe ich natürlich auch Benchmarks, an denen ich mich messen kann. Und die ich definieren kann im Vorfeld. Und das sollte auch gemacht werden. Wenn wir von Lead-Generierung sprechen, würde ich sagen, dass die relevanten KPIs, die man im Vorfeld definieren sollte, beispielsweise sind von Reichweite, die generiert werden soll, über der Call to Action, der stattfinden muss, also dass ich zum Beispiel Link-Klicks messe, ja, wie viele Click-Through-Rates messe, also von dem sozialen Medium auf eine Landingpage beispielsweise. Und dann natürlich hinten raus aber auch die generierten Leads-Messe und mir einfach anschauen, mit welchem Influencer, mit welcher Influencerin konnte ich denn wie viele Leads generieren, also wie viel Aufmerksamkeit konnte ich generieren, wie viel Interaktion hat stattgefunden, wie viel Klicks oder Call-to-Actions wurden ausgelöst und wie viel haben dann letzten Endes auch wirklich sich im Lead-Funnel, wie viel befinden sich dann pro Influencerin, pro Influencer dann auch wirklich im Lead-Funnel. Das wären für mich so die KPIs, die eigentlich messbar sind. Und was dann halt ja, hinten raus passiert, das ist dann wieder was, wo dann natürlich die Zusammenarbeit mit Marketing Automation zum Beispiel wichtig ist. Was passiert dann im Abverkauf auch, wenn der Lead generiert wurde?
Du hattest gerade über bei der Auswahl von Influencern sowohl über qualitative als auch über quantitative Kriterien gesprochen.
Ja.
Das waren jetzt auch alles quantitative. Wie kann ich denn so einen Vertrauensbonus, den ich durch eine Influencer-Kampagne geschaffen habe, oder Branding sozusagen messen? Gibt es da auch KPIs für Möglichkeiten?
Also hinten raus würde ich schon auch mit harten KPIs messen, weil im Vorfeld gucke ich mir natürlich die Qualität an, aber die muss halt die Grundlage sein, damit nachher die Kampagne auch performt. Und das Vertrauen ist ja dann da, wenn möglichst viele Leute auf den Link geklickt haben und sich registriert haben beispielsweise, weil das zeigt ja, dass die Community ein Vertrauen in die Influencerin, in den Influencer hat und deswegen auch diesen Call to Action auslöst. Das ist für mich dann halt hinten raus tatsächlich eine harte KPI. Da würde ich gar nicht auf zu, also natürlich muss der Content gut aussehen, natürlich muss sich das gut anfühlen für die Marke, aber es geht hier auch wirklich hinten raus um die harten KPIs, die hier dann eigentlich auch zeigen, ob Vertrauen da ist oder nicht. Wir bleiben jetzt im Kosmetikbereich, auch wenn das eigentlich gar nicht meine Expertise so groß ist, aber wenn zum Beispiel eine Influencerin oder ein Influencer ein Kosmetika-Produkt bewirbt und generell keine Glaubwürdigkeit da ist, kauft das Produkt auch niemand. Wenn aber eine hohe Glaubwürdigkeit da ist, kann ich mit einem Influencer, einer Influencerin, kann ich extrem hohe Umsätze generieren, weil jeder dieses Produkt dann ausprobiert und sagt, hey, wenn diese Influencerin, dieser Influencer das Produkt bewirbt, dann glaube ich das, weil der bewirbt nicht jeden Tag 10 Produkte, sondern das ist glaubwürdig. Ich kriege hier immer gute Tipps, also schaue ich mir dieses Produkt auch wirklich an, bestell mal diese Testversion etc. Und das ist dann für mich die höchste KPI für Vertrauen.
Ja, da kommt mir AB-Testing irgendwie auch in den Kopf, muss ich sagen.
Voll.
Testet ihr denn auch unterschiedliche Influencer dann gegeneinander, den Fit zum Unternehmen und trackt dann sozusagen die KPIs und vergleicht diese miteinander beispielsweise, ich habe einen Pool von 5 Influencern, die in Frage kommen, da streue ich jetzt erstmal mein Budget drauf, wie man es auch mit dem Traffic im AB-Testing dann beispielsweise macht und schaue dann einfach mal, welcher Influencer hat die besseren KPIs, um dann so dann auch vielleicht für eine langfristige, kurzfristige Kooperation, das ist dann ja egal, den richtigen Influencer für mich zu finden mit den besten KPIs.
Absolut, ja. Guter Punkt. Also so AB-Testing ist durchaus gängig. Vor allem Startups machen das sehr oft, die eben sagen, hey, ich setze voll auf irgendwie Social Commerce, voll auf E-Commerce und deswegen brauche ich Influencer als Sales- oder Lead-Generatoren. Und die sagen dann zum Beispiel oft, hey, ich probiere wirklich on scale, ich probiere 50 Influencerinnen, Influencer aus, 50 und danach nehme ich die 10 besten, nehme ich mit, 40 fliegen raus, ich nehme 40 neue dazu, habe dann wieder 50 in meiner nächsten Kampagne und optimiere dann so quasi meinen Pool an Influencern immer wieder und habe dann sozusagen am Ende eine eigene Datenbank mit mehreren 100 Influencern, wo ich genau weiß, die helfen mir alle, um meine KPIs zu erreichen. Da findet wirklich viel Testing statt auf jeden Fall und Optimierung dann über einen längeren Zeitraum.
Ja, sehr, sehr spannender Einblick, der natürlich auch nur diese Optimierung kann natürlich auch nur stattfinden, weil, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, alles eben trackbar ist im digitalen Bereich. Philipp, wenn ich dir so zuhöre, hört sich alles so rosig an. Was sind denn so typische Herausforderungen und Stolpersteine, die du schon festgestellt hast in vergangenen Projekten?
Da gibt's ganz, ganz viele natürlich. Komme ich wieder zu dem Punkt zurück, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Um Stolpersteine zu vermeiden, brauche ich eine richtige Strategie, eine gute Konzeption, eine detaillierte Influencer-Auswahl und gute Prozesse und Verträge in der Abwicklung der Kampagnen. Weil, jetzt kommen wir zu den Stolpersteinen, der erste ist, ich habe mir nicht richtig Gedanken gemacht, was eigentlich das Ziel meiner Kampagne ist. Und dann habe ich die falsche Erwartungshaltung hinten raus und bin dann vielleicht unzufrieden mit der Kampagne. Das ist so der erste Punkt. Je klarer ich bin, desto einfacher versteht der Influencer, die Influencerin, um was es mir eigentlich geht als Unternehmen. Und desto klarer habe ich hinten raus auch eine Messbarkeit natürlich drin. Das ist aber oft nicht der Fall. Also das heißt, oft ist so, die Unternehmen, die buchen sich die erste Kooperation irgendwo ein, erwarten irgendwas, wissen aber selbst nicht was und sind dann nachher unzufrieden, weil die Kampagne vielleicht nicht so lief, wie sie sich einfach vorgestellt haben. Und jeder hat sich auch was anderes vorgestellt im Unternehmen. Das ist der erste Stolperstein. Der zweite ist die falsche Influencer-Auswahl. Also ich arbeite mit Influencern zusammen, die einfach nachher nicht performen, die vielleicht irgendwie auch gar nicht das machen, was gemeinsam besprochen wurde, die schlecht in der Abstimmung auch sind und zu lange brauchen. Also ist ja auch ein Dienstleister am Ende, so ein Influencer, dass die Dienstleistung einfach nicht so erbracht wird, wie ich es erwarte, dass die Community nicht drauf anspringt. Deswegen ist eben die Auswahl der Influencer so entscheidend. Und der dritte Stolperstein ist dann natürlich auch so im Nachgang. Was ist, wenn so ein Influencer irgendwie sich auf Social Media äußert über Themen, die nicht wertekonform sind mit den Werten meines Unternehmens? Ja, da gibt's ja viele Beispiele und das kann natürlich ein richtiger Stolperstein sein. Nehmen wir mal Adidas mit Kanye West, der quasi eigentlich ein riesiger Partner war von Adidas. Die haben eine gemeinsame Marke gelauncht, eine gemeinsame Schuhmarke. Und das war ein Riesen-Business für Adidas. Ja, da wurden Milliardenumsätze generiert, letzten Endes. Ja, und bis zu dem Punkt, wo dann eben wo sich Kanye West dann irgendwie so geäußert hat, wie es nicht mehr wertekonform für Adidas war. Ja, letzten Endes. Und man dann gesagt hat, hey, wir müssen diese Kooperation beenden und können nicht mehr weiter Yeezys verkaufen, die Marke, letzten Endes. Und das führt dann zu Milliardenabschreibungen oder hunderte von Millionen Euro Abschreibungen bei Adidas, weil sie sagen, hey, wir haben so auf diese Kooperation gesetzt, wir haben hier ein Milliarden-Business aufgebaut, wir haben stark davon profitiert, aber jetzt trennen sich unsere Wege aufgrund unterschiedlicher Werte, wir können nicht mehr zusammenarbeiten und jetzt müssen wir viel abschreiben. Das ist natürlich so der Worst Case und kann auch nicht durch gute Verträge irgendwie geregelt werden, weil wenn jemand einfach auf Social Media was veröffentlicht, veröffentlicht das eben. Auch wenn in Verträgen was anderes steht. Und das führt dann natürlich zu einem großen Problem. Umso wichtiger ist eben die Auswahl der richtigen Influencern. Bei Kanye West hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ist klar, dass der kontrovers ist von Beginn an. Das Risiko muss man einkalkulieren oder es eben lassen, wenn man nicht bereit ist dafür.
Ja, die ersten Stolpersteine kann ich selber überwinden sozusagen, aber jetzt der letzte Stolperstein schon mit dem Shitstorm eigentlich. Du hast es jetzt, glaube ich, ein bisschen umschrieben auch. Das liegt natürlich nicht in meiner Hand. Ja. Die Influencer sind immer noch Individuen, haben außerhalb meiner Partnerschaft natürlich auch noch andere Kooperationen mit anderen Unternehmen und äußern sich auch persönlich, politisch, wie auch immer, auf Social-Media-Plattformen, auf den Channels, die sie sich geschaffen haben.
Genau, also das würde ich als das größte Risiko auch ansehen. Kennt man auch aus dem Testimonial-Marketing, also ist auch gar nichts Neues. Man hat ja schon immer irgendwie mit Sportlern, Schauspielern etc. zusammengearbeitet. Auch dort gab es solche Situationen ja schon öfters in den letzten 40 Jahren oder so. Und das ist aus meiner Sicht einfach das größte Risiko. Aber natürlich auch die Grundlage von genau diesem Business, ja, dass einfach Persönlichkeiten dahinter stecken, denen viele Communities vertrauen und die halt einfach Menschen sind. Und das ist die große Chance, aber halt auf der anderen Seite auch irgendwo das Risiko dabei.
Jetzt hättest du wahrscheinlich bis zu dem Punkt, wo Kanye, mittlerweile heißt er, glaube ich, nur noch Ye, lässt er sich nennen, diesen Shitstorm hatte, hättest du die Adidas Geschichte als 60 Seconds Success Story uns vorstellen können, weil mit Yeezys ist natürlich sowohl für Ye als auch für Adidas war ein Riesenerfolg, wie du beschrieben hast, was danach passiert ist, ist natürlich unglücklich. Hast du denn noch eine andere 60 Seconds Success Story von einem Projekt, einer Erfolgsgeschichte aus der Vergangenheit, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht auch in Bezug auf Lead-Generierung vor allem. Wir haben jetzt viel über Kosmetik gesprochen, du hast die HDI einmal erwähnt, jetzt haben wir einmal über Adidas gesprochen.
Ja,
also ich stelle hier auch, damit es fair bleibt, lieber Philipp, ich stelle hier mal einen Timer.
Sehr gut. Ich würde dir sogar zwei Cases in den 60 Sekunden kurz mitgeben, zwei Success Stories. Die erste Success Story ist Emoy Kahl. Warum? Wir sind ja auch ein Adesso Podcast und Emoy Kahl ist ein gutes Beispiel, wie Influencer Marketing mit Social Media Marketing, mit Paid Marketing super zusammen funktioniert. Ja, Emoy Kahl ist ein Kunde sowohl von Reachbird als auch von Adesso und wir arbeiten hier super teamübergreifend zusammen und bringen den Kunden wirklich voran. Ja, gemeinsam arbeiten wir alle an dem Kunden mit dem Kunden. Das ist für mich eine gute Success-Story, weil es einfach zeigt, dass Influencer-Marketing kein Standalone-Thema ist, sondern eben auch gut gedacht werden kann mit Paid-Maßnahmen und mit Social-Media-Marketing im Allgemeinen bis hin zu Out-of-Home oder Digital Out-of-Home. Das ist für mich so der eine Success-Story, die einfach ganz gut zeigt, was alles möglich ist, wenn man hier effizient arbeitet. Wie viele Sekunden habe ich noch?
Das waren jetzt 60.
Ach, aber tatsächlich. Erzähl gut. Uns noch, dann habe ich jetzt tatsächlich länger geredet, als ich gedacht habe, habe ich eine schlechte Zeiteinschätzung. Aber das wäre für mich der eine Case gewesen, der generell erstmal gut ist. Und als Lead-Success-Case nehmen wir jetzt einfach diesen HDI-Case, den ich vorhin schon vorgestellt habe.
Um es kurz zu halten, sagst du.
Um es kurz zu halten, genau.
Alles klar. Ja, danke dir. Ja, mit Emoy Kahl haben wir ja auch den German Brand Award gewonnen.
Genau.
Das war sehr cool. Dann lass uns gerne einmal einen kurzen Exkurs machen zum Thema GenAI. Mhm. Aktuell in aller Munde. Ich denke da gerade vor allem, aber ich würde die Frage gerne einmal offen halten für dich, damit ich dich nicht prime. Was für Einsatzmöglichkeiten von GenAI siehst du denn im Influencer-Marketing aktuell?
Also letzten Endes ist es so, dass eigentlich GenAI für uns, und ich glaube, das gilt auch für andere Marketingbereiche, ich kann darüber natürlich sehr viel standardisieren, automatisieren und Geschwindigkeit aufnehmen. Das bedeutet für mich im ersten Schritt, wir haben schon über die Influencer-Suche gesprochen. Oder fangen wir mal ganz vorne im Prozess an, Strategie und Konzeption. Natürlich fällt durch GenAI mir die Konzeption leichter, weil ich kann recherchieren mit einer höheren Geschwindigkeit. Ja, ich kann in der Konzeption auch Ideen generieren, in höherer Geschwindigkeit, weil mir verschiedene Tools natürlich auch dabei helfen können, Ideen zu verfeinern oder generell Ideenansätze zu generieren. Dann im zweiten Schritt hilft es mir bei der Influencer-Recherche natürlich extrem. Ich habe vorhin das Beispiel von RTech genannt. Wir nutzen am Ende ist es auch nichts anderes. Ich habe gesagt, du kannst Influencer suchen, kannst einfach eingeben, ich will Influencer, die aus Deutschland kommen und sich über Sport unterhalten. Ja, das ist natürlich auch am Ende, da sind Themen wie Text Mining, Image Recognition spielen dort eine Rolle, ja, wo ich dann einfach ganz schnell die richtigen Influencerinnen und Influencer vorgeschlagen bekomme, auf Basis von AI letzten Endes auch. Einfache Cases, aber trotzdem, ich bin dadurch natürlich sehr viel schneller in der Influencer-Recherche. Der dritte Case ist dann Briefing-Erstellung. In dem Moment, wo ich einem Influencer ein gutes Briefing an die Hand gebe, kann der Influencer natürlich auch viel leichter antizipieren, um was es mir denn überhaupt geht und kann dann viel besseren Content produzieren. Und da hilft es natürlich, dass wir zum Beispiel gute Bilder generieren können im Vorfeld, die schon mal so ein Moodboard erstellen sollen, damit der Influencer weiß, wie wir uns den Content denn vorstellen würden. Wir können vereinfacht Texte erstellen im Rahmen des Briefings, die dann auch irgendwie schneller in verschiedene Sprachen übersetzt werden können, wenn wir internationale Kampagnen haben. Und hinten raus bei den Analytics hilft es natürlich auch wieder bei der Interpretation von Daten beispielsweise. Alles funktioniert aber natürlich nur, wenn die Anwenderin, der Anwender aus unserem Team beispielsweise auch versteht, um was es geht. Das ist natürlich immer die Grundlage. Ja? Jeder muss die richtigen Tools im Kontext von GenAI anwenden können, muss sie verstehen, um dann natürlich auch den besten Outcome zu haben. Das versuchen wir bei Reachbird, manchmal mit viel Erfolg, manchmal mit mäßigem Erfolg. Aber GenAI kann uns sicherlich stark dabei helfen, all die gerade genannten Prozesse zu vereinfachen oder die Qualität zu erhöhen.
Ja, das waren jetzt sehr praktische Einsatzmöglichkeiten. Danke dir für den Einblick, praktische Einsatzmöglichkeiten, die ich auch zum jetzigen Zeitpunkt bereits mithilfe eines Tools machen kann. Ich würde gerne ein bisschen mehr mit dir darüber philosophieren. Ich hatte nämlich jetzt, weiß ich nicht, ob es das richtige Fachvokabular ist, aber ich hatte AI-Fluencer im Kopf. Ich lese immer mehr komplett, also im Endeffekt Influencer, die es gar nicht gibt, die dann, wo die Bilder mit KI generiert werden, wo die Botschaften mit KI generiert werden. Was hältst du denn davon?
Ja, also das ist natürlich ein großes Thema, mit dem man sich beschäftigt oder mit dem wir uns beschäftigen, unsere Kunden sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das sind, also erstmal sind wir jetzt in einer Phase, wenn wir so, nennen wir es mal virtuelle Influencer. Virtuelle Influencer gab es auch schon vor dem ganzen Gen-AI-Boom. Der Aufwand war nur extrem hoch, um diese zu kreieren und um Content zu produzieren, was jetzt eben on scale ganz einfach geht. Das heißt, ich kann jetzt natürlich mit den richtigen Wissen, kann ich jetzt Profile erstellen, kann Content produzieren, super easy. Es ist nicht mehr so kompliziert, wie es vielleicht vor 3 Jahren war, wo da irgendwie wirklich Designer dran gearbeitet haben etc. Da gab es auch schon virtuelle Influencer. Jetzt ist es natürlich einfach viel leichter. Und deswegen gibt es auch immer mehr Profile mit immer mehr Storylines dahinter, die virtuell sind. Und da gibt es auch einige Cases, die man da verfolgen kann. Zum Beispiel Catrice, sind wir wieder im Kosmetikbereich. Die haben beispielsweise eigene virtuelle Influencer, die irgendwie Make-up-Tipps geben, ja, auf ihren Kanälen. Mhm. So, für mich gibt es aber noch nicht den richtigen, also ich habe noch keinen Use-Case gefunden, wo ich sage, genau so sehe ich die Zukunft oder genau so ist für mich ein Success-Case für die Zukunft. Weil bisher ist es so, dass diese, also ich frage mich, ob virtuelle Influencer genauso diese parasoziale Beziehung zu ihrer Community aufbauen können, die echte Influencer letzten Endes aufgebaut haben. Das bedeutet, fühle ich mit denen, verstehe ich die, oder ist es nicht der Fall? Und wenn das nicht der Fall ist, ist der Vorteil von Influencern auch weg, ja, aus meiner Sicht. Und das ist so eine Frage, die kann ich jetzt noch gar nicht beantworten. Das muss man beobachten, ob, also es gibt ja schon große Profile wie Lil Miquela, kann sich jeder mal anschauen, mehrere Millionen Follower auf Instagram. Und die Frage ist, sind die nachhaltig? Oder ist es gerade einfach so ein bisschen Interesse da und jeder guckt sich das mal an? Da bin ich mir noch unsicher. Mhm. Ich habe einen Use Case, den ich wirklich sehr spannend finde. Der kommt tatsächlich aus dem B2B-Bereich. Und zwar gibt es auf LinkedIn eine virtuelle Influencerin von der LBBW, von der Landesbank Baden-Württemberg. Und zwar wurde die Landesbank Baden-Württemberg gegründet von Katharina, der Königin von Württemberg, im, ich glaube, 19. Jahrhundert. Ja. Und was die jetzt haben, ist, die haben die Katharina, die Königin, ehemalige Königin von Württemberg, als ihr neues Testimonial auserkoren. Und die spricht jetzt auf LinkedIn über Themen, die heute relevant sind. Nämlich zum Beispiel, also sie ist halt Female Founder, Female Entrepreneurship, Female Empowerment. Darüber spricht die heute als virtuelle Influencerin. Das finde ich natürlich sehr stark, weil da gibt's natürlich einen klaren Kontext. Weil sie ist die Gründerin, sie lebt jetzt heute logischerweise nicht mehr, aber man kann sie natürlich, man kann ihre Ansichten natürlich nochmal aufleben lassen und hat da ein super Testimonial. Da macht's für mich Sinn, das ist für mich ein guter Use Case, aber so in die, so generell so diese Frage ersetzen virtuelle Influencer vielleicht irgendwann mal echte Influencer, wird das was sein, was irgendwie auf YouTube, Instagram und Co. groß wird, da bin ich mir noch sehr unsicher, weil da sehe ich aktuell die Use Cases noch nicht. Da sehe ich aktuell noch den Vorteil bei den echten Influencern.
Also den LBBW-Case muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das hört sich ja sehr spannend an. Ja. Wo ich einen großen Vorteil natürlich sehe, natürlich, du hast gesagt, kann so ein virtueller Influencer Communities genauso pflegen, wie es ein echter kann. Aber wir haben gerade über Shitstorms gesprochen. Wenn ich ein Unternehmen bin und einen eigenen virtuellen Influencer habe, kann ich natürlich einige Stolpersteine auch vermeiden.
Ja, absolut. Brand Safety ist natürlich gegeben.
Was gibt's denn noch? Kommen wir zum Ausblick vielleicht. Was gibt's denn noch für Themen, die du denkst, die das Influencer-Marketing in naher Zukunft bewegen werden?
Also für mich das größte Thema ist die Creator Economy. Bedeutet, dass Influencerinnen und Influencer nicht mehr nur letzten Endes mit Unternehmen Werbekooperationen durchführen, sondern dass sie selbst auch zu Unternehmern werden. Ja, also Influencer werden zu Unternehmern, bedeutet, sie kreieren eigene Marken, sie bauen eigene Unternehmen auf, nutzen ihre Reichweite für sich selbst und für ihre eigenen Unternehmen, sei es Pamela Reif, die Eistee. Irgendwie,
wie bitte? Eistee, ganz viel.
Genau, Eistee, super Beispiel, ja. Capital Bra mit Bra-Tee oder sowas, ja. Oder eben Pamela Reif mit ihren eigenen Riegeln, Pam Goes Nuts, ja. Also eigene Riegel, die ich bei DM mittlerweile kaufen kann. Oder Mr. Beast ist natürlich so die Benchmark für alle, also der größte YouTuber der Welt, ja, der dieses Jahr oder im Jahr 2023, glaube ich, insgesamt mit all seinen Unternehmen, die der hat, 600 bis 700 Millionen US-Dollar Umsatz generiert hat. Ja, ist krass, weil eigene Produktionsfirma, auch eigene Schokoriegel etc., ja, plus natürlich auch Werbedeals. Und das ist so für mich der größte Trend. Aber das kann auch sein Online-Kurs, den ein Influencer anbietet. Einfach zu sagen, ich monetarisiere nicht mehr nur über Brand-Deals, sondern ich suche mir eigene skalierbare Produkte raus und biete die meinen Communities an. Das ist für mich so der größte Trend. Und da bin ich mal gespannt, was sich da die nächsten Jahre so tut. Genau.
Ja, sehr spannend. Danke für den Einblick. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Ende der Folge noch einen Tipp mitgeben?
Ja, also ein Tipp. Ich glaube, egal wer die Zuhörerin oder der Zuhörer ist, egal ob das jetzt, ob die sich mit dem Thema inhaltlich befassen oder nicht, ich glaube, es macht Sinn, sich irgendwie regelmäßig sich mal so ein paar Influencer anzuschauen. Ja, die in dem Thema aktiv sind, das einem irgendwie liegt oder das einem wichtig ist. Also sei es ein B2B-Influencer auf LinkedIn, der über Business-Themen spricht, oder eine Influencerin, ein Influencer, der über Sport oder übers Backen spricht auf Instagram. Ist völlig egal. Aber sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen, was für Formate kommen gerade an, ja, welche Influencer wachsen gerade, also das hilft einfach unglaublich, um auch seine eigenen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Marketingmanagerin bin, will ich ja meine Communities, meine Zielgruppen verstehen, und die verstehe ich oft, wenn ich mir einfach Influencer anschaue und gucke, was machen die gerade, was bewerben die gerade, was sind gerade die Themen, mit denen die sich auseinandersetzen. Warum? Weil Influencer oft ein gutes Feingefühl haben für gesellschaftliche Themen, für Trends und dadurch natürlich auch große Communities erreichen. Das heißt, immer mal wieder so auf Influencer zu schauen, schadet nicht. Das wäre jetzt mal so ein Tipp. Sich mit neuen Social-Media-Plattformen auseinanderzusetzen, schadet auch nicht, weil man damit einfach, da lernt man immer was. Und wenn es auch nur was Gesellschaftliches ist. Und natürlich mein letzter Tipp ist, die Folge mit Marcel anhören. Deine letzte Folge, Tarik, zum Thema Social-Media, weil es eben auch eng mit meinem Thema Influencer-Marketing verknüpft ist. Deswegen mein letzter Tipp ist, die Folge auch anhören, auf jeden Fall, lohnt sich.
Genau, ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast veröffentlicht werden, wird das Folge 4 gewesen sein, wenn ich hier mal in unserem Plan gucke. Social Media und E-Mail-Marketing, Vernetzung für mehr Engagement. Da haben wir uns auch über Content-Sharing und Co. unterhalten. Zwischen den beiden Kanälen, Philipp, ich danke dir vielmals für die spannenden Insights und Beispiele auch, die du mit uns geteilt hast. Ich fasse noch einmal so grob die Themen zusammen, über die wir gesprochen haben. Jetzt haben wir natürlich vieles im Kontext der Lead-Generierung auch betrachtet, haben uns die Vorteile von Influencer-Marketing gegenüber anderen Methoden angeschaut. Du hast natürlich auch zu Recht gesagt, war auch ein bisschen eine offengestellte Frage, ne? Influencer-Marketing ist ein Bestandteil von Online-Marketing-Aktivitäten, die ich machen kann, und ich muss eigentlich die gesamte Klaviatur spielen. Ja. Wir haben über Kriterien für die Influencer-Auswahl gesprochen, über qualitative, aber auch quantitative. Da kann mich beispielsweise bei der Auswahl der quantitativen Kriterien, beziehungsweise eben bei der Suche von Influencern auch ATEC unterstützen, ja, mit eurer Datenbank. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das 40.000 Registrierte, und Korrekt. Die Nicht-Registrierte war so viel höher. Was waren das nochmal?
6 Millionen. Du hast auf jeden Fall gut Millionen aufgepasst. Influencer. Ja, eine Zahl hast du parat gehabt.
Ja, im Dachbereich dann die 6 Millionen?
Nee, das ist weltweit gesehen.
Weltweit. Genau. Ja, sehr spannend. Wir haben über effektive Strategien gesprochen, wir haben über das Tracking von Kampagnen gesprochen und auch über Stolpersteine. Du hast uns einige Beispiele mitgebracht. Den LBBW-Case werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ansonsten haben wir über die HDI gesprochen und über Adidas, was dann ja zum Ende dann doch nicht so gut lief. Das Thema GenAI, da hattest du ein paar praktische Tipps mit. Ich wollte noch ein bisschen philosophieren über virtuelle Influencer, das haben wir auch gemacht. Ja, und du denkst, dass der Trend am Markt vor allem für Influencer eher darin geht, dass sie sich selber ein Business aufbauen, Entrepreneurs werden. Da fallen mir einfach direkt auch Dirty, der Capital Brati. Katja Krasavitz hat, glaube ich, auch einen Eistee rausgebracht. Ganz viele Beispiele ein.
Voll, da vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Das heißt gar nicht, oder das ist natürlich auch eine große Chance für bestehende Unternehmen, denn die können ja auch Kooperationen machen. Ja, bleiben wir bei hier irgendwie den Eistee-Drinks. Natürlich hat Capital Bra keine eigene Fabrik, ja, aber die kann natürlich irgendwie Pfanner oder Rauch stellen und profitiert dann natürlich auch davon als etabliertes Unternehmen, indem man da so Joint Ventures zum Beispiel macht. Das noch als kleine Anmerkung dazu.
Ja, sehr schön. Und wenn ich mich jetzt weiter über das Thema austauschen möchte und ich bin ein Zuhörer, lieber Philipp, wo kann ich dich erreichen und wie kann ich dich erreichen?
Natürlich in erster Linie über LinkedIn, Philipp Martin, P-H-I-L-I-P-P und Martin, wie der Name auch. Da freue ich mich über jeden Austausch natürlich und versuche auch regelmäßig darüber zu publizieren. Und auf der anderen Seite natürlich über dich, Tarek. Du stellst sicherlich auch jeden Kontakt her, wenn sich jemand bei dir als Host meldet. Das ist die zweite Möglichkeit. Aber ja, auf allen gängigen Kanälen ansonsten bin ich erreichbar und freue mich über jeden Austausch.
Sehr schön. Du bist natürlich auf LinkedIn auch selber als Influencer unterwegs mit den Inhalten, die du teilst und Einblicken, die du auch aus deinem beruflichen Alltag uns zeigst. Dein LinkedIn-Profil werden wir auf jeden Fall verlinken, sowie unseren Verteiler cxmagic.podcast@adesso.de. Da freuen wir uns auch immer über einen regen Austausch. Ja, Philipp, vielen Dank für die Zeit. Der Podcast hat auch wieder ein bisschen Überlänge, aber ich denke, das waren spannende Themen, die wir besprochen haben. Dementsprechend freue ich mich über Feedback zu der Folge, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und sage unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zur nächsten Folge.
Ja, danke für deine Zeit, Tarek.